Es geht heute um Ray und Charles Eames.
Vitra und Eames sind so untrennbar miteinander verbunden.
What works good is better than what looks good, because what works good lasts.
Lebende Designer und Designerinnen, die die beiden als Vorbilder haben.
Wie absolut radikal war das in den 40er, 50er Jahren in Amerika?
Er war ein Novum damals. Na, ich glaube, dass sie eine der modernsten Beziehungen sicher geführt haben.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Hey Simon, wir sind zurück. Aria erzählt, der Podcast über die schönen Dinge des Lebens. Wir sind zurück in Salzburg.
Hallo Peter, genau richtig. Aria, Schauraum in Salzburg. Waren wir jetzt eh schon lange nicht mehr, glaube ich.
Nein, wir waren jetzt zuletzt in Wien, wir waren in Linz natürlich, wir waren außerhalb, sogar in Deutschland, in der Nähe von München, aber jetzt sind wir in Salzburg, wunderschön. Da, wo Aria herkommt, genau. Das Stammhaus. Und wir haben eine tolle Folge heute, eine, wo wir relativ oft diskutiert haben, weil natürlich wollen wir ein bisschen vermeiden, dass wir den Mainstream bedienen und so weiter. Aber es gibt Themen, die trotzdem so stark sind im Interior Design und in der Architektur zum Beispiel, dass wir es trotzdem irgendwann nehmen. Und wir sind draufgekommen, also wir können uns ja gleich sagen, es geht heute um Ray und Charles Eames. Wir sind draufgekommen, selbst bei den absoluten Superstars dieses Themas gibt es relativ wenig Podcasts bis jetzt.
Erstens das, ja, also habe mich tatsächlich selber verwundert, weil ich war als Research versucht, mir da irgendwie was rauszusuchen, und bei dem Thema hätte ich mir schon erwartet, dass da sowohl im Englischen als auch im deutschen oder schweizerischen Bereich einiges gibt, und war dann selber sehr verwundert, dass da dann auch wenig bis gar nichts vorhanden ist. Natürlich gibt es viel Literatur dazu, also ich glaube, wahrscheinlich gibt es über dieses Designer-Ehepaar die meisten Bücher, würde ich jetzt behaupten, in der Design-Bubble.
Zu Recht, oder?
Zu Recht, ja. Und auch natürlich viele lebende Designer und Designerinnen, die beiden als Vorbilder haben, oder auch die Designs der beiden sozusagen so allgegenwärtig sind, dass man sich sehr, sehr oft darauf referenziert. Und der Impact der beiden, glaube ich, ist der größte in der Design-Szene, würde ich
absolut
behaupten.
Ich würde sagen, das ist der Einstieg bei den allermeisten. Du merkst irgendwann einmal, okay, es gibt Möbeldesigns, die über das Normale hinausgehen, die wirklich genial sind, und dann bist du relativ bald einmal bei Eames. Simon, das war ein toller Teaser, würde ich sagen, ganz am Anfang, aber wir haben ja einiges abzuarbeiten, bevor wir wirklich dann in Medias Res gehen. Du weißt, wir haben auch Durst, aber vorher kurzes Statement zu unserer letzten Folge, Tonet. Das war die beste Folge bisher.
Ja. Percy kennt viele Leute.
Genau, ich wollte gerade sagen, Percy Tonet hat viele Freunde. Aber nur so kann es auch nicht sein. Es ist einfach trotzdem spannend, glaube ich, wenn man jemanden hört, wo man den Namen kennt, und plötzlich kriegt man ein Gesicht dazu, und dann hat man auch die Geschichte direkt von dem erzählt bekommen. Also ich habe es eine tolle Folge gefunden, und unsere Hörerinnen und Hörer offensichtlich auch.
Ja, und zu Tonet, glaube ich, ist trotzdem sehr viel Connects da, sowohl ja durch, weiß ich nicht, Großeltern, Eltern, die das vielleicht zu Hause irgendwo haben, Kaffeehaus, wie immer. Also zu Tonet als Österreicher da keinen Bezug zu haben, ist fast unmöglich, würde ich behaupten.
Ich würde fast sagen, jeder hat irgendwie das gekannt, ohne dass er es gekannt hat, oder?
Genau.
Es ist schon faszinierend, wenn sie eine Marke durch die verschiedenen Epochen ja fast durchzieht. Mhm. Also wie du gesagt hast, Kaffeehaus, später dann modernere Sessel, Stühle und so weiter. Wir haben Post bekommen, auch sehr spannend. Und zwar, es gibt dann trotzdem viele Leute fragen sich, woher du dein großes Wissen hast. Das ist mir auch aufgefallen. Hast du da irgendeinen Tipp? Weil das ist natürlich schon so, man sagt immer, Simon Ladner ist das absolute Lexikon. Nur wo hast das du her? Wo schaust du nach, wenn du mal was nicht weißt? Gibt es da einen Tipp?
Naja, heutzutage kann man natürlich ChatGPT befragen.
Machen wir es oldschool.
Damals hat es noch nicht gegeben, wie ich angefangen habe. Tatsächlich, ja, ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt in der ersten Folge oder so. Also Sachen, die mich interessieren, tun mir einfach leicht zu merken, und ich habe halt extrem viel gelesen. Mhm. Also als Kind schon, wie gesagt, habe ich auch, glaube ich, schon erwähnt, meine Mutter war Bibliothekarin, und habe von Kindheit, seit ich lesen kann, extrem viel gelesen. Und das habe ich dann durchgezogen im Berufsleben. Und ja, das ist was halt heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Das sehen wir auch bei uns in den Teams. Ich habe mir einfach viel Wissen in meinem Privatleben so, oder in meiner Freizeit, wenn man so möchte, angeeignet, weil natürlich jetzt, glaube ich, kaum ein Arbeitgeber dir das gestattet, dass du dir 8 Stunden am Tag hinsitzt und liest. Und ich habe halt, ja, wie meinen Arbeitsweg oder statt irgendwelche Romane zu lesen, habe ich halt sehr viel Literatur, einschlägige Literatur mir und alles, was ich gefunden habe. Also ich habe wirklich Bücher geliebt und dieses Design-Thema und dann natürlich damals, wo so die ersten besseren Websites gekommen sind, auch mit Infos und so, halt extrem viel durchgeforstet und mir halt so das Wissen, also es kommt tatsächlich gar nicht so sehr von der Schule, da haben wir das einfach wirklich nur ein bisschen angerissen, so dass man halt die Personen dahinter kennt oder die Namen dahinter kennt. Und das ist eh ein guter Connect irgendwie zur heutigen Folge, weil wir als Area arbeiten jetzt seit Ende 2011 erst wieder mit Vitra eben zusammen. Und Vitra und IMS sind so untrennbar miteinander verbunden wie kaum ein anderer Designer oder Designerin mit einem Hersteller. Und ich habe die ganze IMS-Kollektion davor schon gekannt, also das war für mich eines meiner größten Highlights tatsächlich, wie ich da erfahren habe, diese Vitra-Kollektion kommt jetzt wieder ins Haus. Also es hat lange vor meiner Zeit schon eine Zusammenarbeit gegeben. Dann hat man sie da getrennt, das waren verschiedenste Gründe. Und Ende 2011 ist diese Zusammenarbeit wieder sehr stark forciert worden und mittlerweile oder sehr schnell dann auch zu unserem wichtigsten und bestplatzierten Hersteller, wenn man so sagen möchte, dann aufgestiegen. Und für mich war das halt leicht, weil ich alle IMS-Produkte aus dem FF gekannt habe, obwohl es jetzt damals, das hat noch nichts mit der Reha zu tun gehabt. Also ich habe das tatsächlich versucht, mich zu erinnern, wann meine erste Begegnung war, was mich so fasziniert hat, und ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern.
Aber kannst du das Gefühl irgendwie festmachen? Was ist es trotzdem? Da geht es ja offensichtlich über die Brand hinaus bei Vitra für dich.
Ja, also es war natürlich, also für mich war jetzt da nicht Vitra im Vordergrund, sondern es war natürlich IMS. Also ich bin über die IMS Produkte zwangsläufig dann natürlich irgendwann einmal auf eine Vitra-Website gekommen und damals hat es noch kein Instagram gegeben oder so Sachen. Ja. Und das hast du mir witzigerweise auch noch nie gefragt. Mein erstes selbst gekauftes Möbelstück, Designmöbelstück, war tatsächlich ein Wirechair. Haben wir damals in Köln gekauft, spontan. Wow. In so einem, das war so ein Laden, die quasi so Abverkaufsstücke aufgekauft haben und dann in so einem eigenen kleinen Store wieder weiterverkauft haben. Und die haben wir, da war ich privat bei der Möbelmesse und die haben irgendwie kennengelernt und waren dann dort und da war eben dieser super Wirechair mit schwarzen Lederbikini und da bin ich zum Bankomaten, 500 Euro, kann ich mich erinnern. Großartig. Also war damals schon nicht günstig. Und das ist jetzt sicher, also es war lange vor Area, also das war, ich würde sagen, wahrscheinlich 2008 herum, würde ich schätzen. Und deswegen habe ich natürlich auch dann damals schon offensichtlich so ein persönliches Verhältnis zu diesen IMS-Produkten gehabt, dass dann wirklich, bevor ich bei Area gearbeitet habe und das wirklich auch beruflich dann verfolgt habe, das erste Designmöbelstück, was ich mir quasi ja, dann gegönnt habe.
Hast du ihn noch?
Ich habe ihn noch. Tatsächlich, er ist leider gerade in nicht so einem guten Zustand, weil ich habe das nie ganz geglaubt, dass man diese Verchromung nicht outdoor verwenden kann, weil du kennst es auch sicher wahrscheinlich sogar bei Flugzeugen oder bei Motorrädern oder auch bei Rädern. Früher waren ja die Felgen, richtig, die Auspuff etc. war alles verchromt. Und ich habe ihn dann leider aus Platzgründen bei mir im Balkon verwendet und jetzt ist er leider mit Flugrost versehen und ist gerade bei uns im Lager und die werden aber wieder neu verchromen lassen.
Ich sag da was. Ich finde, an solchen Geschichten merkt man dann trotzdem, dass Stuhl nicht gleich Stuhl ist. Ja, weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, und das war lang vor unserer Freundschaft und lang vor Reha-Zusammenarbeit und so weiter, war ich, das ist mittlerweile ein bisschen mehr als 11 Jahre her, war ich einen Monat in Buenos Aires und habe dort ein Lokal gefunden, das war ein peruanisches Lokal, das war fantastisch, ja, das erste Mal Ceviche in meinem ganzen Leben. Und die haben Wirechairs gehabt. Und sowas bleibt absolut in Erinnerung. Sowas löscht man dann nicht mehr, weißt du? Es ist eben nicht egal, welchen Stuhl du irgendwo stehen hast, welchen Sessel du stehen hast, sondern das prägt sich ein. Und gerade wenn du etwas hast mit Geschichte dahinter, dann ist es umso besser.
Naja, und der hat mich natürlich durch alle Wohnungen, die ich seit dem Mathe begleitet. Und ich habe einen zweiten auch noch dann irgendwann dazu gekauft. Also ich habe ein paar sozusagen. Und es ist nach wie vor eines meiner Lieblingsmöbelstücke tatsächlich, weil er auf der einen Seite so einfach ist und auf der anderen Seite extrem komplex und dann trotzdem außerordentliche Gemütlichkeit hat. Und ja, für mich einfach damals, und er hat natürlich auch einen Rechtsstreit oder einen Patentstreit ausgelöst. Er war ein Novum damals, also das war das erste Möbelstück aus einem Stahldraht, der selbsttragend und dann verschweißt sozusagen war. Also die IMS haben ja 4 Möbeltypen, sage ich jetzt einmal, erfunden. Also wirklich 4 First Tries sozusagen auf den Markt gebracht, die es nach wie vor gibt.
Jetzt bleiben wir aber beim Teaser.
Genau.
Das werden wir dann später sagen.
Und deswegen hat der, glaube ich, auch immer schon polarisiert. Und wie gesagt, da reden wir von den 50er Jahren. Ne?
Absolut. Also das ist, darf man nie vergessen.
Genau.
Bei diesen Themen. Weißt du, was mein erstes Designmöbelstück war? Habe ich erzählt, gell?
Na, ich glaube, also wir haben schon mal im privaten, ich weiß nicht, im Podcast haben wir es, glaube ich, nicht
erwähnt. Glaube ich auch nicht. Es war bei Area, ohne dass ich gewusst habe, was ich für Zukunft mit euch haben werde. Und ich glaube, es war vor deiner Zeit.
Ja, und die sind witzigerweise grundsätzlich sehr ähnlich. Ja, der ist auch, der ist dann nur mal extremer formal, aber er hat auch eine so aufgegitterte Struktur, ist dann aus Aluminium halt zwar und nur mal ein bisschen extremer in der Anmutung, aber grundsätzlich könnte man sagen, dass er ein verwandter Typus ist, so vom Eindruck her. Ja.
Die ersten Male merkt man sie bei solchen Dingen, das finde ich wirklich.
Ja.
Es scheint trotzdem was mit einem zu machen, wenn du auch beim Interior, aber auch bei Kleidung und so weiter, wenn du den Step hinausgehst, wenn du
plötzlich merkst, wie geht's weiter. Ja, witzigerweise die Erinnerung. Erinnerung ist so stark für mich.
Ja.
Obwohl ich da zum Beispiel mich nicht erinnern kann, was mein erster wirklicher Bezugspunkt war, dass ich IMS überhaupt
kennenlernte.
Das war wahrscheinlich irgendwann in der HTL natürlich. Also ich habe mich, wie gesagt, ich war schon immer ein großer Fan davon oder mir hat es immer schon begeistert, das Design. Und das ist, glaube ich, was die beiden auch ausmacht oder was viele Leute nicht benennen können, dass, weil es einfach den IMS nie um das Design per se gegangen ist. Denen ist um das Wohlfühlen, den Komfort und das war ihnen wichtig, nicht wie das Ding ausschaut. Das war einer, auf Deutsch gesagt, komplett Schnurz, ja. Sondern denen war das Gefühl wichtiger. Und das finde ich auch so schön, weil es mit Area so viel zu tun hat, weil auch wenn man unsere Website anschaut, wir haben letztes Mal wieder ein super Kompliment bekommen von einer großen, sehr bekannten Agentur in Salzburg, die dann, glaube ich, beim Kundengespräch wurde ihnen unsere Website gezeigt. Und die waren dann ganz erstaunt und haben angeblich dann gesagt, ja, die sind 5 Jahre vor.
Absolut, absolut.
Und das ist das, wo wir natürlich mit unseren Kunden hinwollen. Also uns geht es nicht ums Produkt oder auch nicht um diesen reinen Verkauf, sondern wir wollen für den Kunden oder die Kundin das perfekte Gefühl vermitteln, an das man sich eben gerne zurückerinnert, an dem man Erinnerungen hat, wo man die Kinder aufwachsen sieht, wo man, keine Ahnung, das erste Date hat.
Ich erzähle eine Geschichte dazu, weil ist mir gerade eingefallen, wir haben ja schon öfters erwähnt, dass wir Area Essentials machen, dieses Magazin. Und beim ersten Mal Essentials, ich bin ja dann immer draußen und besuche diese Menschen und sprich mit ihnen. Und beim ersten Mal war ich bei der Tessie Lena, kannst du dich erinnern? Wir waren dort sogar mal mit ihr essen, weil die USM, Geschichte so toll war. Und die Tessie war, weißt du, es gibt verschiedenste Menschen, die Designermöbel kaufen. Die einen finden rein über Leidenschaft für schöne Dinge, haben das Geld oder was auch immer. Die Tessie war eine ganz normale Studentin und hat das einfach, hat diese Liebe ganz groß gehabt und hat sich ein kleines Plattenregal von USM Haller gebaut.
Ja, ja, ich kann mich noch erinnern.
Und hat es dann bei euch gehabt. Und die Geschichte dazu war also wunderbar, weil sie erzählt hat, jetzt ist sie jung, jetzt ist das Plattenregal sehr klein. Wenn sie irgendwann einmal alt ist, will sie dieses Plattenregal gewachsen haben auf die ganze Wand und überall sind Platten drinnen und das ist die gesammelte Erinnerung ihres Lebens. Ist doch wunderbar, oder? Wenn das wirklich zum Ausdruck kommt durch schöne Möbel, durch schöne Dinge, dann haben wir alles richtig gemacht.
Absolut. Also wenn solche Geschichten und Stories entstehen, dann hat man ohnehin alles richtig gemacht. Ja. Und wenn das Produkt dann auch noch dementsprechend optisch und qualitativ so lange hält oder serviciert werden kann oder wieder aufbereitet werden kann, das ist so, eben wie gesagt, das ist für mich die wahre Nachhaltigkeit.
Mhm, das stimmt.
Und so stellt man sich in seiner romantischen Vorstellung, muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen, am Best Case vor, wie quasi ein Möbelstück mehrere Generationen oder mehrere Jahrzehnte überdauert. Und
stimmt.
Das ist der, glaube ich, Hauptbenefit, wenn man es so nennen möchte, von IMS-Produkten. Mhm. Und deswegen werden sie auch zu Recht als Klassiker bezeichnet. Das ist immer so ein schwieriger Begriff. Aber ich glaube, das hat Rolf Fehlbaum sehr schön gesagt, dass ein Klassiker wird als das bezeichnet, was über mehrere Jahrzehnte und Generationen hinweg immer noch als optisch relevant und modern angesehen wird, weil sonst wäre es eine Antiquität.
Wow, das muss ich mir merken.
Ja, wow. Und das ist, der ist so tief.
Stimmt, also, 100%.
Und über das denken wir natürlich nimmer nach, weil es ja da in der Mid-Century-Phase ja sehr viele solche Produkte gegeben hat. Aber grundsätzlich hat er natürlich recht, weil früher, wenn Möbel, sage ich mal, dieses Alter erreicht hätten, dann wären die längst nicht mehr verwendet worden, weil die Epoche nicht mehr da war, das Verständnis nicht mehr, das Handwerk nicht mehr. Das hätte es überhaupt nicht gegeben. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass überhaupt Möbel in so einem langen Zyklus auch teilweise on-row produziert werden.
Das ist völlig crazy.
Also Lounge Chair zum Beispiel wird ununterbrochen seit 1956 produziert und wird immer noch von Jugendlichen jetzt nicht das angestaubt. Also das
überhaupt
ist ein Must-Have-Piece. Also das ist was, genau, wo wir merken, also da sporen Leute drauf. Also das ist was wirklich so einen Need hervorruft, dass wirklich Leute bewusst sagen, keine Ahnung, Bausparer war mein erster, habe ich gesagt, ja, Bausparer, was tue ich heutzutage mit einem Bausparer? Ja, diese im Sinne eines
Absurdia.
Bauens was Lächerliches.
Ja, ja.
Aber der Lauscher ist sie damals ausgegangen damit. Und das
welche Farbe war der erste? Weil der aktuelle ist schwarz oder der letzte eigentlich ist schwarz
gewesen. Der erste war All Black.
Also das war der. Das genau, war der erste.
Dann habe ich beim ersten Podcast, das ist die Version, die damals ganz neu rausgekommen ist. Ja.
Sehr gut. Ich würde gerne wissen, was eure ersten Designermöbel waren da draußen. Wir haben es jetzt schon mal gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwas Cooles habt, schreibt uns das rein, das ist sehr spannend. Machen wir im Schnelldurchlauf die Post noch fertig. Die Kleidung ist nach wie vor ein Thema, du wirst sehr gelobt, aber...
Ich werde extra ein IMS-T-Shirt anzogen schon.
Was steht drauf? Pass auf.
Ja, das ist ein Original-Katalogauszug.
Was steht da? Ich kann es nicht lesen, das Wort ist da drüben.
Upholstered Lounge Chair.
Upholstered Lounge Chair, wunderbar.
Das ist eine Original-Katalog-Skizze
cool.
Von damals.
Cool. Ja, wo kriegt man das her? Bei Area gibt es, glaube ich, nicht.
Nein,
aber vielleicht werden wir es verlinken.
Nein, es ist über 10 Jahre alt.
Okay.
Also das war damals...
falls auch das hat Bestand offensichtlich.
Falls noch wer findet, hat es so ein Kollabo gegeben mit Uniqlo. Und die haben im IMS-Archive so eine ganze Serie und ich habe 2 von den T-Shirts. Also eins mit den Plywood Chair Series und eben dieses Lounge Chair T-Shirt. Und im Research habe ich tatsächlich ein Buch gehabt, wo ich dann tatsächlich die Skizze drin gefunden habe.
Sehr nice.
Und die haben da das offiziell quasi mit IMS Archive sozusagen in Kollabo dann rausgebracht.
Wie cool, dass du das immer noch hast. Also ja. Ich wollte gerade sagen, Kleidung, du kriegst Komplimente, aber schön langsam spalten sich die Lager auf, denn es gibt jetzt da mittlerweile schon Nachrichten, die sagen, aber zu mir quasi, das passt schon, wie der Simon Anzug ist, aber du bleibst so, wie du bist. Passt, mache ich sehr gern. Und offensichtlich wird es auch erkannt, dass wir zumindest ein bisschen darauf achten, wie wir uns anziehen, denn wir sind zum ersten Mal in einem anderen Podcast zu Gast. Und das machen wir heute Abend sogar noch. Also das wird dann schon kurz nachdem dieser Podcast rauskommt, werden wir euch dann den Link schicken, wo dieser andere Podcast rauskommt. Es ist ein Kleidungspodcast, Männermode, und zwar ist es Sartorial Schnickschnack von Felix und Philipp. Bin sehr gespannt.
Ich auch, bin schon ein bisschen nervös.
Wirklich? Nervöser als, wie wenn du mit mir sprichst?
Naja, es ist nicht mein Fachgebiet. Stimmt. Bei Mode kann ich nur polarisieren, da kann ich nicht richtig machen.
Genau. Simon, ich hab Durst.
Ja, ja.
Ja, absolut. Komm, wir haben immer, es wird immer länger, merkst du das, am Anfang unserer Plaudereien.
Ja, du hältst mich so auf. Also ich habe tatsächlich heute wieder mal einen Wein mitgebracht, über den ich gar nichts weiß, noch nie getrunken habe, weil der ist von einem lieben Kunden von uns.
Nice.
Und zwar nicht einmal von mir, sondern von der Magdalena. Mhm. Und die hat mir den dankenswerterweise mitgebracht.
Vielen Dank.
Weil sie so begeistert ist von dort. Mhm. Und das ist ganz ein kleines Weingut in Niederösterreich.
Ist zum zweiten Mal übrigens, gell, dass wir Kunden von der Magdalena den Wein im Podcast haben.
Stimmt. Und der Winzer heißt Flo Neunteufel. Dann hat nur eine Freundin von der Magdalena auch das Etikett gestaltet.
Zeigen wir es nochmal her kurz. Perfekt.
Genau. Mhm. Und es ist ein grüner Veltliner von 2024.
Sehr gut.
Also relativ was Frisches, gehen wir davon aus. Und dann verkosten wir
zu. Dann kosten wir jetzt. Ich bin ja immer froh, wenn du nicht einen Korken rausholen musst.
Ich auch.
Also da waren schon einige Dramen hier im Podcast. Wir schneiden das immer dann raus, ja. Aber wenn man im Podcast Wein aufmacht, dann tendiert man eher dazu, dass man den Korken abreißt, kommt mir vor. Simon, bevor wir anstoßen, wir reden dann über diese beiden Drehstühle, aber jetzt sprechen wir zumindest noch über diesen Hocker-Beistelltisch.
Ja, erst einmal Prost.
Gut, dann Prost. Cheers. Auf eine tolle Folge und auf ein tolles Ehepaar, deren Leben lang, nachdem sie nicht mehr auf dieser Welt sind, nachhalt.
Ja, ich glaube, sie würden sich freuen, wenn sie das wissen würden oder vielleicht schauen sie zu.
Das war jetzt sehr tiefsinnig.
Wow. Ja, ist herrlich.
Es wird immer besser. Auch die Gläser also sind jetzt wieder, mittlerweile stabil schön.
Genau, Zalto-Gläser wieder einmal. Ich muss ja gestehen, Grüne Veltliner ist jetzt nicht mein favorisierter Weintyp.
Meiner absolut.
Ja, ich weiß, es gibt viele Leute, aber ich muss sagen, der ist wirklich sehr stabil.
Reden wir kurz über das Setup und dann tauchen wir ein in das Thema.
Grundsätzlich ist dazu zu sagen, jetzt ist gerade ein sehr guter Zeitpunkt für eine IMS-Folge, weil es bei Vitra ein großes Update gibt, was die IMS-Produkte anbelangt, und zwar neue Ausführungen, neue Farben. Du sitzt auf einem Alu-Chair, also ich muss jetzt leider kurz mitmachen. Also bei ganzen Alu-Chair-Serie, muss man dazu sagen, da gehört Softpad dann auch nur dazu, gibt es zwei neue Untergestellvarianten, färbige zum ersten Mal, also dieses Bordeaux-Rot und ein Kreide, das ist so ein Off-White. Also einmal ganz moderner Look eigentlich, also noch moderner, wie die Teile ohnehin schon wirken. Es werden neue Holzarten eingeführt, das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, nämlich auch bei Lounge Chair.
Wow.
Und eben bei diesem Hocker, den wir vor uns haben, und zwar ist das europäische Hölzer, in dem Fall Kastanie. Also Vitra hat sich für Kastanie statt Eiche entschieden. In dem Fall auch das erste Mal eine helle, wirklich helle Variante. Das heißt, er wirkt dann sehr skandinavisch. Vor allem die helle Kastanie plus dann Stoff zum Beispiel. Also gibt es ganz witzige Ausführungen. Wir kriegen unseren in Linz jetzt diese Woche. Also wenn der Podcast rauskommt, haben wir ihn schon auf den Standorten. Bin selber gespannt, wie er ankommen wird vom Look her. Und dann gibt es noch bei den Beistelltischen neue Oberflächen. Also es gibt vermehrt dann Edelstahlgestelle statt verchromte Gestelle. Eben diese Kastanie in mehrfacher Ausführung. Auch bei den Lacken keinen Hochglanzlack mehr oder keinen glänzenden Hochglanz, war erinnert, aber die Lounge Chairs waren eher auf der glänzenden Seite. Das ist jetzt ein matter, wasserbasierter Lack. Es gibt neue Farben bei den Hang It All Garderoben.
Wow.
Es gibt neue Farben bei den IMS Elephants.
Gibt es wieder viele Bilder, die wir auf Instagram posten?
Ja, gibt es einiges, was man posten kann. Und es gibt für mich die beste Neuigkeit eigentlich. Es gibt das Lavender-Gestell. Das ist eigentlich mein favorisiertes Gestell bei den Shell-Chairs. Mhm. Jetzt auch für Wire-Chair. Da schaut er richtig Bombe aus.
Das muss man zeigen.
Ja, ist irre. Also, und natürlich auch bei den Fiberglass. Mhm. Also es gibt durch die gesamte Stuhlserie sozusagen jetzt auch das Lavender-Gestell. Mhm. Und es wird einen Outdoor-Bikini-Polster geben für den Voyager. Also auch eine super Ergänzung. Also jetzt wieder outdoorfähig. Er war vorher schon in der pulverbeschichteten Variante outdoorfähig und jetzt gibt es ihn quasi auch mit einem outdoorfähigen Bikini-Polster. Jetzt
top. Top, ja. Komm, wir probieren das jetzt noch aus, was wir vorher gesagt haben, denn es ist ja auch ein Beistelltisch und Vitra sagt, der ist so gefräst, dass Gläser trotzdem stehen.
Genau, also das sagt nicht Vitra, sondern das war der Entwurfsgedanke von den IMS, also der Stuhl, auf dem ich sitze, man muss fast schon Sessel dazu sagen, ist der sogenannte, der hat mehrere Namen, also Vitra nennt ihn Lobby Chair. Er wurde ursprünglich fürs Time Life Building in New York designt. Cool. Und der Hocker vor uns oder IMS Stuhl gibt es in drei Varianten und die wurden auch für dasselbe Gebäude, für dieselbe Lobby mitdesignt. Mhm. Also der Stuhl und der Lobby Chair, die sind eine Einheit. Und da gibt es eine ganz witzige Geschichte zu dem Stuhl. Der wird auch der Stuhl des Siegers genannt.
Stuhl des Siegers, deswegen sitzt du drauf.
Weißt du warum?
Nein, keine Ahnung.
Rat mal.
Stuhl des Siegers. Times.
Ja, es hat nichts mit dem Gebäude zu tun, ich hüfte weiter.
Ja.
Es hat einmal ein berühmtes Schachturnier gegeben zwischen Bobby Fischer und einem Russen, den Namen habe ich mir leider nicht gemerkt. Ich glaube, es war in Stockholm, kann aber sein, dass er woanders war. Und der Bobby Fischer hat diese Stühle für beide Kontrahenten angefordert. Und er hat dann gewonnen und deswegen wird er der Stuhl des Siegers genannt,
so
weil
cool.
die ein ganzes Schachturnier auf diesem Stuhl verbracht haben. Und für ihn dann, der sie angefordert hat, ist es dann auch mit einem Gewinn sozusagen vonstatten gegangen.
Super.
Und eben hat eben verschiedene Namen sozusagen und war eigentlich von den IMS eine andere Ausführung des Lounge Chairs, also eine metallische Variante ohne die Holzstücke und man sieht das ein bisschen bei den Armlehnen und bei den Seitenteilen und auch bei den Absteppungen diese Verbindungen.
Man sieht den nicht oft, kann das sein, dass ich den überhaupt noch nie gesehen habe?
Das kann durchaus sein, also er ist verhältnismäßig sehr teuer, muss man sagen.
Sagst du am Preis oder hast du keine Lust, dass wir das jetzt da nennen?
Ja, man ist fast bei Lounge Chair.
Genau, aber man sitzt extrem gut. Ich habe es zuerst ausprobiert. Genau, also du hast zwar gesagt, du bist der Sieger, du sitzt drinnen.
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe dir jetzt gesagt, dass du hast. Nein, also er ist extrem komfortabel, aber auch natürlich in einem Preissegment, wo du ein Fan sein musst. Das ist ganz klar. Also,
ja, verstehe.
Und das ist natürlich auch das, wo sie wahrscheinlich die IMS im Grabe umdrehen, weil die meisten Produkte, die sie entworfen haben, waren dazu gedacht, den Menschen möglichst viel Komfort zu einem möglichst günstigen Preis und einer möglichst großen Stückzahl zu bieten. Also das war ihr Credo. Das heißt, und die ersten Entwürfe waren immer beim sogenannten Low-Cost-Furniture-Wettbewerb die Gewinner. Und das ist ein bisschen das Paradoxe leider heutzutage, dass das jetzt fast das Gegenteil ist. Wobei man sagen muss, der IMS Plastic Chair ist, glaube ich, nach wie vor der günstigste Designklassiker, den man erwerben kann.
Und immer noch toll.
Ja, und immer noch relevant. Aber grundsätzlich ist das ein bisschen das Schade, dass eigentlich der Ursprungsgedanke ihrer Entwürfe heutzutage natürlich leider nicht mehr dem entspricht. Mhm. Also das muss man auch ganz klar ansprechen, dass die Produkte einfach natürlich sehr teuer sind.
Mhm. Gehen wir zu dem Tisch, / Hocker. Und da hätte ich eine Frage dazu. Und zwar, es gibt ein Zitat, weil du hast mir vorher erzählt, das ist so gefräst, dass du super drauf sitzen kannst, aber dass eben die Gläser auch drauf stehen.
Genau.
Das heißt, die Funktion ist offensichtlich im Vordergrund. Und da gibt es ein Zitat, du weißt, ich bin der Zitatemeister.
Also es gibt, glaube ich, keinen Designer oder Designerin in dem Kosmos, wo es mehr Zitate gibt, als wie von den IMS.
Das ist wunderbar.
Ja, der Charles
ich fühle mich sehr, sehr wohl.
Zitatmeister.
Okay, das erste Zitat am heutigen Tag in der Folge Nummer 10 übrigens. 10, genau. Wahnsinn, oder? Mhm. Oktober 10, eh klar, aber trotzdem 10 Folgen haben wir schon wieder durch.
Vorletzte diesen Jahres.
Das ist richtig. Naja, vorletzte, stimmt nicht. Sicher. November, Dezember.
Ja. Also vorletzte.
Ja, stimmt. Also pass auf, Zitat ist: What works good is better than what looks good. Because what works good lasts.
Genau.
Ray Eames.
Genau.
Es passt genau daher, oder?
Ja,
es funktioniert und zufällig schaut es auch noch toll aus und zufällig schaut es so toll aus, dass es die Zeiten überdauert.
Ich glaube, deswegen schaut es so aus, dass sie, weil ihnen das nie wichtig war, weil sonst, die haben sie offensichtlich ja eben nicht dann von Moden oder was ja gerade eben hip oder leiten lassen, sondern sie haben durch ihr Credo oder durch ihre Credos Produkte geschaffen, die es erstens noch nicht gegeben hat. Also wie gesagt, sie haben 4 Produkte erfunden.
Wollen wir das jetzt einmal sagen?
Vielleicht? Wir können es, ja, weil sonst vergiss es nämlich wieder. Also sehr schwer zu vergessen, weil ich arbeite ja täglich damit. Also das war
also ist der Wandel des Lexikon.
Na, das war zum einen die Plywood Series mit diesem 3D geformten Sperrholz Sitz- und Rückenschalen. Es war die einteilige Form damals eben nur im Ursprungsentwurf des Fiberglases, wo man den ersten, das erste Baukastensystem, kann man sagen, von einer Stuhlserie entwickelt hat, mit einer durchgängigen Sitzschale, die es dann in verschiedensten Farben, Ausführungen, Größen mit Armlehne, ohne Armlehne und dann unzähligen Untergestellen gegeben hat. Es war eben, wie genannt, vorhin der Wirechair, wo sie das erste Mal diese 3D geformte Schale aus Stahldraht, der dann verschweißt wurde, mit einer speziellen Schweißtechnik war das, die sich selber trägt. Und das vierte war eine frei verspannte Leder- oder Stoffbahn, die zwischen zwei Aluminiumteilen eingespannt ist. Du sitzt jetzt gerade drauf, das war dann die Alochair-Serie, war dann der vierte Produktgattung, die von den Eames erfunden wurde.
Irre. Ohne Notizen schüttelst du das raus. Das ist wirklich, muss ich da echt einmal ein Kompliment aussprechen, weil das ist schon erstaunlich. Ja,
ja, danke.
Ja. Simon, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Interior Design, von Möbel, von den beiden und so weiter. Nur nähern wir uns dem Ganzen einmal, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Wenn wir von den beiden sprechen, wir reden ja immer trotzdem von dem Ehepaar, weil die beiden haben trotzdem gemeinsam ihre meisten oder die größte Zeit ihres Lebens verbracht und auch die tollsten Designs gemeinsam entworfen. Aber es geht ja so viel weiter hinaus als über die Möbel. Wenn wir von Ray und Charles Eames sprechen, denk einmal kurz nach über diese Frage. Sprechen wir wirklich hauptsächlich über Designer? Oder spricht man generell über Künstler, vielleicht sogar über Architekten? Du kennst das Eames-Haus, über das werden wir auch noch sprechen. Oder, und das ist die große Frage, sprechen wir vielleicht über einen Lifestyle, über ein Lebensgefühl, das diese Produkte oder diese Gesamtheit ihres Werkes uns heute irgendwie mitgeben?
Ich habe es natürlich jetzt nicht wortwörtlich, aber ich antworte dir mit einem Zitat von Ray Eames. sie hat einmal in die Art oder in die Richtung gesagt, sie hat die Malerei nicht aufgegeben, sie hat nur die Palette gewechselt.
Ah, cool.
Und ich glaube, das sagt ein bisschen aus. Also sie war ja grundsätzlich, kommt von einer Maler- und Bildenden- oder Kunstausbildung und er von einer eher architektonischen. Und dahingehend war das, glaube ich, nie der Fokus der beiden jetzt das Möbeldesign oder ich glaube, es ist so ein bisschen passiert, also die, für mich sind die so viel mehr, also die waren, die sind für mich wirklich die echten Gesamtkunstwerkler, weil, wie gesagt, die waren total interessiert Video, es gibt Filme, es gibt so viele Filme, wunderbare Filme, es gibt Fotos, also Fotografie, dann Grafikdesign. Sie haben die Katalogseiten selber designt und gestaltet. Sie haben Ausstellungen gestaltet. Sie haben, wie du zuerst genannt hast, diese Case Study Houses auf der architektonischen Ebene geplant und umgesetzt. Und in weiterer Folge dann eben auch Möbel. Ja? Mhm. Und haben dann dürften auch sehr viel gereist sein, haben sie extrem inspirieren lassen, haben auch von den Reisen immer wieder Souvenirs, würde man sagen, oder Mitbringsel mitgenommen. Sie haben im Zweiten Weltkrieg diese berühmten Beinschienen für die Soldaten gemacht, wo sie diese erste 3D-Verformung des Plywoods verwendet haben. Von dem haben sie sich dann eben die Inspiration und auch das Know-how geholt. Sie haben sich die Maschinen teilweise selbst gebaut. Ja? Also das ist Tausendsasser, würde man sagen. Also in dem Studio, was sie gehabt haben, also Prototypen, Miniaturen, sie haben, und das ist so für mich das Faszinierende, das ist für mich aber auch der Grund, warum die Produkte heutzutage noch so gut funktionieren. Also die haben aus einer Lehmform mit dem Skalpell, ich weiß nicht, im Mikromillimeterbereich die Formen perfektionalisiert und das ist für mich der Grund, warum die Entwürfe heutzutage noch so gut funktionieren. Oder auch beim Lounge Chair allein hat es, glaube ich, 13 verschiedene Varianten gegeben, bis das perfekte Modell da war. Und was sie auch ausgezeichnet haben, was, glaube ich, viele nicht wissen, die waren auch nie fertig mit dem Design. Also Charles Eames hat immer gesagt, wenn es eine neuere, bessere Technik gibt oder bessere Herangehensweise, dann darf man auch die Produkte abändern.
Spannend.
Und das ist auch der Grund, warum die Witterer Untergestelle bei Lounge Chair, bei Alu Chair, bei Wire Chair oder generell beim Rod Gestell, also beim sogenannten Eiffelturm Gestell, anders aussehen wie bei Herman Miller. Also für das müssen wir auch noch kurz eingehen.
Müssen wir dann erzählen,
warum. Genau, aber das ist der Grund, warum die Gestelle, weil Witterer gesagt hat, hey, statisch gesehen oder dass die Satter quasi stehen oder sich auch nicht so sehr in den Boden drücken mit der Punktbelastung. Und er hat dann gesagt, ja, stimmt, ist ein guter Ansatz. Und angeblich, aber das erzählt natürlich Witterer, hat ihm dann auch das quasi spätere oder das er dann für Witterer designt hat, besser gefallen. Ne? Das Untergestell, aber das sind halt so Sachen, die natürlich gerne erzählt werden. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum die Produkte in Amerika jetzt anders aussehen wie in Europa.
Okay. Gehen wir auf das kurz ein, würde ich sagen, oder?
Ja, ja.
Wenn du sagst, gehen wir Herman Miller und Witterer.
Genau, also grundsätzlich muss man ganz früh anfangen, also Eames ist der Grund, warum es Witterer überhaupt gibt.
Genau.
Also ohne Eames wird es Witterer nicht geben. Und ich glaube, es gibt da eben keinen Designer oder Designerin, die einen Hersteller so geprägt haben. Also angeblich wird heutzutage noch gesagt, what would Charles say?
Tatsächlich?
Also, ja, ja. Wow. Also wenn auch andere Designer, glaube ich, müssen und Designerinnen müssen sich das Öfteren anhören oder wenn am Witterer Campus was passiert, gibt es dieses geflügelte Wort oder Satz, what would Charles say?
Da gibt es, ich muss das kurz sagen, fällt mir kurz ein, da gibt es aus ganz einer anderen Szene einen ähnlichen Spruch und zwar aus der Surferei, Wellenreiterei. Wenn die Wellen hoch sind, dann sagt man, Eddie would go. Erzähl ich dir mal in einer anderen Folge, um was da geht.
Ja. Und wie Willi und Erika Fehlbaum damals schon eine Reise nach Amerika gestartet haben mit Schiff und so weiter, haben die in New York in einem Schaufenster diese Plywood-Chair-Serie gesehen. Und ich glaube, die haben sich halt gedacht... Von Herman Miller, ja genau. Also die Eames-Produkte per se wurden damals von Herman Miller dann in Folge hergestellt und natürlich auch vertrieben. Und die Fehlbaums haben in der Schweiz zuerst begonnen, dann schon damals Produktion und so weiter, weil die Erika Fehlbaum da aus Weil am Rhein war und dort dann die Produktion war. Also kommen aus dem Ladenbau. Deswegen Witterer ist quasi ein Wort, so eine Anspielung an Vitrine.
Ja.
Kommt aus dem Ladenbau eben, wie gesagt, und haben eben dann in Amerika diese Eames-Möbel gesehen und waren so geflasht und so angetörnt, kann man sagen, von diesem Entwurf, weil es halt ganz was Neues war. Also früher waren, wie gesagt, Stühle irgendwie gerade, also Ergonomie hat es da nicht gegeben früher. Ja. Und das war das erste Mal, diese organische Form, diese 3D-Verformung mit einer Sitzmulde, Und diese Leichtigkeit natürlich auch mit dem Stahlrohrgestell und haben dann rausgefunden, wer diese Stühle designt hat und sind sozusagen dann in einen regen Briefkontakt mit den Eames gekommen. Und der Rolf Fehlbaum, den es ja nach wie vor eben gibt, Gott sei Dank, war damals schon als Übersetzer unterwegs, weil weder die Ims haben Deutsch gesprochen, noch die Philbaum Seniors Englisch oder gutes Englisch. Und deswegen hat er auch so eine Verbindung mit den Ims gehabt von Anfang an. Und das war dann wirklich eine familiäre Freundschaft, kann man sagen. Und da gibt es extrem viele Postkarten. Also das ist ja das Schöne von damals, da ist nichts mit E-Mails gegangen, sondern es war einfach Briefe, Postkarten. Charles Ims war bekannt auch sehr gerne, der skizzierte Schriftverkehre, wenn man so sagen will, zu gestalten, also mit wenig Wörtern und viel Skizzen. Er hat auch wie er den Heiratsantrag der Ray gemacht hat, das auch mit einer Postkarte gemacht, ja, nach recht kurzer Zeit, recht witzige Story. Und so ist es dann entstanden. Und Vitra hat zu Anfang in Lizenz von Hermann Miller die Produkte am europäischen Markt dann produziert und vertrieben und hergestellt. Und deswegen gibt es die ganz alten Produkte, haben sowohl ein Hermann Miller Logo und Stanzung und ein Vitra Logo.
Ah, spannend.
Genau. Mhm. Und erst 1988 hat dann Vitra die Rechte noch von der Ray Eames, also der Charles ist ja leider sehr recht früh gestorben. 1978 verstorben. Und sie hat noch die, gibt es eben auch verbrieflicht, Rolf dann sozusagen tatsächlich die Vertriebsrechte für Europa und Nahe Osten dann an Vitra gegeben. Also nicht mehr in der Lizenzherstellung, sondern wirklich das Vertriebsrecht von den Produkten, weil es eben diese enge Zusammenarbeit gegeben hat. Wie gesagt, es sind sogar die Entwürfe vielleicht abgeändert worden und das Verständnis und das merkt man natürlich, dass das Büro von Charles steht heute in Weil am Rhein in dem Museum. Also das ist wirklich dann eine Dauerleihgabe, sozusagen das Originalbüro dort wieder aufgebaut worden und sehr viele, man muss fast sagen Artefakte, wenn man es so nennen möchte, aber sehr viele Prototypen, sehr viele wirklich aus der Erstherstellung, die in der Sammlung von Rolf Fehlbaum in dieser großen Sammlung sozusagen vorhanden sind.
Du hast gesagt, Vitra würde es nicht geben ohne die Ims. Mhm. Aber wird es diese Legacy der Ims geben ohne Vitra?
Das ist schwierig zu beantworten. Auf einem globalen Level würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht. Mhm. Das muss man auch dazu sagen, kommt damals natürlich aus einem ganz anderen, also das ist ja überhaupt ein ich weiß gar nicht, ob das ein zweites Mal so gegeben hat, ja, dass so eine Legacy auf zwei Firmen aufgeteilt ist, ja, weil natürlich Hermann Miller nur einmal eine längere Historie damit hat, ja, und dann gibt es einen zweiten Hersteller, der die Rechte für Europa und Nahosten hat, ja, weil damals natürlich war das für Hermann Miller nicht irgendwie gangbar oder auch nicht lukrativ in Amerika die Möbel zu produzieren, dann da rüber zu schippern. Heutzutage auf dem globalen Markt ist das wieder was anderes, aber damals mit Zöllen, mit Logistikkosten, dann hätten sie da einen Vertrieb braucht, also da als amerikanischer Hersteller zu kommen, ohne die Sprache zu sprechen, also müsstest du ja dann mehrere Sprachen sprechen, weil der europäische Markt ist natürlich, und damals war es natürlich ja nur singulärer, weil damals hat es die EU noch nicht gegeben, das heißt, da war jedes europäische Land nur für sich, eigene Währung etc. etc., du kannst dich ja noch da wahrscheinlich erinnern, und jetzt natürlich im Jahr 2025 ist das was anderes mit der Globalisierung.
100%.
Wobei man jetzt sagen muss, gerade aktuell wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn ich mir die
Zölle anschaue. Wird wieder anders vielleicht, ja klar.
Und deswegen hat schon Vitra natürlich sehr viel beigetragen. Auch die Bekanntheit, die Legacy. Also wie gesagt, die Sammlung vom Rolf ist einzigartig weltweit. Und deswegen ist die Frage für mich sehr schwierig zu beantworten, weil es muss fast in beide Richtungen irgendwie gehen. Und auch, es hat damals auch eine große Freundschaft und familiäre Freundschaft gegeben zwischen der Gründerfamilie von Hermann Miller und auch den Fehlbaums. Also das war nie eine Konkurrenz, das war immer ein gemeinsames Schaffen. Und das ist so einzigartig. Ist
schon toll,
Und gibt es jetzt gerade wieder ein Beispiel, was mich sehr verwundert hat. Kurzer Ausflug im Sport.
Unbedingt.
Aber Orthovox, also glaube ich, deutsche Firma.
Glaube ich, Schweizer oder Firma. Schweiz.
Ja, vielleicht, Schweiz-Deutsch. Und Arc'teryx, die kanadische Firma, haben gemeinsam an einem neuen System eines Lawinen-Airbag-Rucksacks gearbeitet und haben dann nachdem sie das Projekt sozusagen abgeschlossen haben, jeweils für sich dann sozusagen diese Technik verwendet in den Lawinenrucksäcken und haben aber als Konkurrenten gemeinsam an einem Projekt gearbeitet. Und das finde ich wiederum schon sehr einzigartig, leider. Ich finde es spannend, wenn es öfter solche
Komplett, ist total im Geist von den IMS zum Beispiel.
Geben würde, ja, weil
wo die Funktion ist im Mittelpunkt ja, plötzlich wieder. Ja.
Genau.
Und oder der Nutzen.
Beide solche Player haben natürlich viel mehr Impact, sowas. Und gerade wenn es um so Neuerungen, also wirkliche Neuentwicklungen geht, wo ich sage, ja, das ist für mich eigentlich, wo es hingehen sollte. Mhm. Also nicht gegeneinander arbeiten, sondern eben was zu verbessern, wirklich eine Neuheit rauszubringen.
Ein anderes gutes Beispiel, weil wir ja trotzdem der Podcast der schönen Dinge sind und da gibt es ja manche Dinge, die sehr, sehr schön und sehr, sehr groß sind. Ein anderes Beispiel ist Frauschau und Porsche, die dieses wunderbare Elektroboot gemeinsam rausgebracht haben. Und alleine hätten das diese Firmen niemals geschafft. Mhm. Hey, ich stelle da noch eine schwierige Frage. Und zwar, du hast die IMS vorher als Tausendsasser bezeichnet, die quasi von den Katalogen über das alles selber gemacht haben. Erinnert mich total an Arne Jacobsen, der ja auch zwar anders geortet.
Also mal kurz, aber, muss kurz dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Es war natürlich, die haben ein Studio gehabt.
Ja, ja, klar.
Mit mehreren Mitarbeitern. Mhm. Und haben das mit dem IMS-Studio sozusagen natürlich entwickelt. Also da waren verschiedene Professionisten und Gewerke, wenn man so möchte, da vereint. Mhm. Und deswegen haben sie dieses IMS-Studio sozusagen, und das war, weil wir es zuerst erwähnt haben, sage ich es jetzt noch ganz kurz fertig, Entschuldigung, dann bist du dran, dieser Rechtsstreit mit Knoll.
Ja, genau.
War wegen diesem sehr berühmten Bertheuer-Chair, der auch diese Stahldrahtform hat oder Technik hat in einer anderen Form. Und dieser Herr Bertheuer, der diesen Stuhl entworfen hat, der war, glaube ich, 3 oder 4 Jahre Mitarbeiter im IMS-Office. Und das wissen natürlich auch viele Leute nicht. Also der wird so als New York Chair, der ist damals dort wirklich quasi auf der Straße, im Outdoor-Bereich, überall verwendet worden. Ist ein toller Stuhl, also gibt es auch Stuhlsessel und mehrere Varianten davon, eben mit diesem geschweißten Stahldraht. Und da hat aber Knoll dann das Verfahren verloren, weil eben nachweislich IMS da das als erste entwickelt haben, er der Mitarbeiter dort war und sich da halt, sage ich mal jetzt, nett gesagt, inspirieren hat lassen. Mhm.
Die Frage wäre gewesen, ist diese Do-it-ourselves, nicht immer Do-it-myself, sondern Do-it-ourselves, ist das, glaubst du, der Weg zum Erfolg gewesen bei solchen trotzdem unvergessenen Designern, eben wie den IMS oder Jacobsen? Oder glaubst du, dass es Zufall ist und dass die meisten, die alles selber machen wollten, eigentlich scheitern an sowas?
Ich glaube, es war eine andere Zeit. Mhm. Sie haben halt natürlich es in der Hand gehabt, wie die Produkte vermarktet werden, weil sie auch die Werbungen selber gemacht haben. Und ich glaube, ohne dessen hätte es natürlich nie so funktioniert oder hätte nie so einen Erfolg gehabt, weil ich glaube, sie selber so überzeugt waren von den Produkten, die auch natürlich selber verwendet haben im Studio, in den Häusern, die sie bewohnt haben, in den Wohnungen. Und dann natürlich auch ein Netzwerk gehabt haben. Also sie waren mit Hollywood-Größen befreundet, also Billy Wilder zum Beispiel
hat den
ersten Launchchair bekommen.
Mhm. Ist es nicht sogar so, dass er für ihn eigentlich entworfen worden ist?
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, also ich habe das auch schon öfter gehört.
Genau, die Geschichte gibt es zumindest.
Er hat den ersten quasi Serienreifen ich glaube sogar das erste wirklich fertige Produkt bekommen als Geschenk. Und für ihn wurde tatsächlich die Softpad-Liege gemacht. Also das war eine Auftragsarbeit. Mhm. Gibt es auch ganz witzige Geschichte dazu. Das ist eine sehr schmale Liege. Und er wollte eine Ausruhmöglichkeit, die aber kein Sofa ist und das wirst den Ausdruck Besetzungscouch sicher schon mal gehört haben. Das dürfte es damals schon mal gegeben haben. Ja.
Also auch schon negativ behaftet damals.
Genau, und er wollte auf keinen Fall, dass in diese Richtung was damit assoziiert wird und hat deswegen um eine Liege gebeten. Und deswegen ist sie auch so schmal, weil sie damals schon quasi eine Powernap-Liege Powernap-Liege war und wenn die Arme sozusagen, die hat man nur auf seinem eigenen Körper verschränken können und wenn sie runterfallen, dass man wieder aufwacht.
Das ist cool.
Und das ist eben auch, wie gesagt, eine super nette Geschichte.
Absolut.
Und das ist auch, was mir so imponiert sozusagen. Also man muss auch dazu sagen, die Namen waren auch sehr eingängig.
Ja.
Also sie haben sehr coole Namen schon damals.
Also das heißt, die Namen kommen wirklich von innen selbst. Lounge Chair ist, genau. Ist klar.
Weil du musst ja auch mal die Größe haben. Man muss ja sagen, Lounge Chair ist ja quasi eine normale Bezeichnung für einen launchigen Sessel.
Genau.
Und sie haben halt so ein Statement-Piece rausgebracht, dass jeder weiß, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass wenn man das Wort Lounge Chair verwendet, der Ims Lounge Chair
gemeint ist. Der Ims Lounge Chair.
Genau.
Aber heißt es auch, weil du kennst ja das Werk sehr gut von den beiden, dass es keinen zweiten derartigen Entwurf gegeben hat? Gibt es keinen zweiten Lounge Chair von den Ims?
Es hat einen früheren Entwurf gegeben, der aber leider, muss ich fast sagen, weil ich finde den extrem spannend. Also gibt es ein paar Fotos von der Ray drauf.
Vielleicht findet man da was.
Drauf. Ja, ja, die Fotos gibt es, ja. Also der war komplett ein Prototyp quasi mit nur Sperrholzschale und so einem ja, fast freischwingermäßigen Untergestell. Und der hat schon die formale Ausarbeitung des Lounge Chairs gezeigt, war aber ein früherer Prototyp. Und wie gesagt, es hat 13 Versionen gegeben vom Lounge Chair.
Kennst du einige? Oder kennst du ein paar? Von denen?
Ich kenne aber Abwandlungen, auch dann in Richtung Bürodrehstuhl und wie gesagt, diese ganz, ganz ersten Prototypen. Und ja, der Entwurfsgedanke, was du zuerst gefragt hast wegen Billy Wilder, also der Entwurfsgedanke tatsächlich war ein anderer. Also es war jetzt in dem Sinn keine Auftragsarbeit, also es hat einige Auftragsarbeiten gegeben für gewisse Persönlichkeiten, für gewisse Projekte. Und der Lounge Chair war, glaube ich, auch das erste Möbelstück, erstens einmal, was von vornherein jetzt nicht dem Zweck eines möglichst günstigsten, das war damals schon teuer. Also es war damals schon ein Luxusgut, muss man auch klar dazu sagen. Und sein Designgedanke war eben der eines alten, benutzten Baseball-Handschuhs.
Cool.
Und das Credo dahinter war, diesen Typus, den damals natürlich auch jeder gekannt hat, dieses englischen Clubsessels, Chesterfield ist auch so ein Begriff.
Aber dafür, luftiger zu machen, oder?
Neu zu erfinden quasi, also neu zu interpretieren. Also es war ein Möbelstück, das über sehr lange Zeit gegeben hat, diesen englischen Clubsessel. Und er wollte ihn, oder sie wollten ihn dann neu in die Jetztzeit transportieren und deswegen auch drehbares Untergestell. Das war, glaube ich, damals auch ein Novum für einen Lesesessel. Die haben halt maximal zwei Rollen gehabt, dass man so ein bisschen herumschimmern können. Und wie du sagst, leichter und dann eben einfach ganz anders zu gestalten, aber trotzdem von vornherein zu suggerieren, ich bin ein extrem gemütliches Möbelstück und ich möchte mich gern da drinnen reinsetzen, versinken. Deswegen auch diese bewussten Falten,
genau,
diese Absteppungen, damit es eben diese Gemütlichkeit von vornherein suggeriert, also in optischer
Art. Und er stellt was da. Also ich finde schon, dass das kaum ein Möbelstück gibt, das so ein Statement darstellt wie den Lounge Chair, weil zum Beispiel, also er steht natürlich oft in Wohnzimmern, in sehr geschmackvollen Sachen, ich habe ihn gesehen in Seehäusern, aber er steht zum Beispiel im linken Turm im Hangar 7, gibt's eine Art Tafelrunde, aber ohne Tafel in der Mitte von 8 Lounge Chairs im Kreis und da dürften große Entscheidungen getroffen worden sein.
Absolut, also man kann sehr lange grundsätzlich darin verbringen. In Berlin gibt's ein Kino, glaube ich, von einem Hotel oder irgendwie sowas.
Da müssen wir hin.
Da gibt es ein Kino, wo jeder Kinosessel ein Lounge Chair ist.
Nobel geht die Welt zugrunde, ja.
Toll. Ja, also wie gesagt, das muss man, ist jetzt auch kein Geheimnis. Ja. Also die Herstellung ist grundsätzlich natürlich aufwendig mit viel Handarbeit etc. etc., aber natürlich rechtfertigt es diesen Preis nicht. Und das ist das Gleiche wie bei Uhren. Es ist ja, wie du sagst, es ist eine Art Luxusgut, es ist ein Statement-Piece und das ist was man sich ja wahrscheinlich einmal im Leben kauft und dann auch gern und viel benutzt. Und ja, es gibt in Weil am Rhein solche Maschinen, die so Lebenszyklen simulieren. Und die ist jetzt mittlerweile bei 260 Jahren.
Die arbeitet immer noch. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja.
Also
Wahnsinn.
Belastet den Lautsprecher so stark.
Das Niedersetzen,
genau,
oder?
Das Niedersetzen, aber auch das Drehen, dann, wenn man sich quasi raufsitzt und die Rückenlehne, also man kann ja auf der Armlehne sitzen sogar. Ja.
Gibt's Reklamationen, würdest du sagen? Du hast so viel Erfahrung.
Also bei Lounge Chairs, das Einzige, was es gibt und was tatsächlich mal öfter passiert, ist, dass die Leute mit der Jeanstasche oder so den Knopf ausreißen. Das ist aber, wie gesagt, die leichteste Reparatur. Mhm. Also die kann man nachbestellen, kann man wieder einfädeln und fertig. Und einmal habe ich für einen Kunden, der hat dieses Natural Leder gehabt, mhm, und der war schon relativ alt, würde ich sagen. Also der war sicher schon Ende 70, Anfang 80, würde ich jetzt schätzen. Und dem hat die Patina nicht mehr drauf gefallen und der wollte dann das schwarze Leder und der hat sich dann die Sitzkissen austauschen lassen. Und
funktioniert
und
auch.
Ja, also man kann es sowohl abziehen,
großartig,
man kann die ganzen Polster tauschen. Also man kann bei dem Ding irre viel servicieren. Und es gibt da, die ist in die Vita-Kataloge drin, eine sehr schöne Geschichte, weil er eben 1957 dann in Mailand vorgestellt wurde und damals dann schon von Vitra eben auch produziert und hat gleich den Preis bekommen. Da gibt es dann auch einen netten Schriftverkehr zwischen Fehlbaum und Ims. Und ein dänischer Herr hat den da gesehen und hat er dürfte der erste Lounge Chair in Europa gewesen sein.
Okay.
Und der ist nach Dänemark gegangen. Wow. Also das muss man sich vorstellen, was der dänische Design ist.
Ja, ziemlich cool.
Genau,
ziemlich cool.
Der hat sie dann bestellt. Mhm. Und der ist immer noch im Familienbesitz von denen. Mhm. Also also die Tochter von dem ist mittlerweile schon alt. Und die haben den immer noch. Mhm. Und die haben, glaube ich, einmal ein Shockmount, das sind diese Dinger hinten, wo die Schale, der hat sie mal gelockert, da haben sie diesen Spezialkleber von Vitra wieder geordert und wieder nachgeklebt. Ansonsten haben die noch keine Reklamationen. Wie gesagt, dürfte von 1957 sein.
Wahnsinn,
also,
oder?
Also das ist einfach, ja, wo ich sage, und der wird wirklich, also die haben, keine Ahnung, die sind, glaube ich, 5 Kinder, dann haben die jeweils nur Enkelkinder. Also der ist wirklich durch ganze Familientraditionen gegangen und wird nach wie vor besessen, schaut auch wirklich top aus, also von den Fotos her, muss man echt sagen. Und wenn man sich drauf schaut, wie gesagt, ist jetzt auch was, wo jetzt nicht wirklich was kaputt werden kann. Ja.
Simon, wir tanzen durch dieses Thema von bis, aber wir müssen trotzdem über die beiden einmal
reden,
Ray und Charles Eames. Kennengelernt auf der Cranbrook Academy, aber die Geschichte ist ja ohnehin bekannt. Ich glaube, er war Professor dort.
Er war relativ früh schon, also er war Anfang 30 und war dort schon
zumindest
Professor.
Zumindest Tutor oder was auch immer, ja.
Genau.
Sie hat bei einem Projekt mitgearbeitet bei
genau,
ihm.
Bei dem ersten Projekt, also mit Ims und Eero Saarinen, die eben für diesen Low-Cost-Furniture-Wettbewerb den sogenannten, jetzt kennt man unter dem Namen Organic Chair, entworfen haben, der dann leider, also er hat den ersten Preis gewonnen, war dann aber leider doch nicht Low-Cost produzierbar.
Aber so schön. Dann,
ja, wunderschön, wundergemütlich, also irre gemütlich, wundergemütlich, dummes Wort.
Das müssen wir aufnehmen, wundergemütlich.
Ja, taugt mir nicht so.
Nein, ja, nicht.
Und erster Preis und dann sind sie natürlich vor die Tatsache oder in die Realität zurückgeholt worden, dass der dann nicht, und er ist nach wie vor nicht günstig produzierbar, weil die ganze Outline handgenäht werden muss. Also da gibt es auch heute im Jahre 2025 noch keine Maschine dafür. Und war dann auch nie produziert. Also Vitra hat den dann 2004 das erste Mal tatsächlich produziert.
Tatsächlich? Mhm. 2004?
Mhm.
Wir haben schon gehört, Heiratsantrag, dann per
genau,
Postkarte und so
und
weiter.
Da hat die, genau, und da, nur mal kurz, also da hat die Ray Eames, die ja übrigens nicht Ray mit Vornamen heißt, sondern das ist ein Künstlername, Die hat da an dem Projekt mitgearbeitet. Ich glaube, sie hat ein bisschen die Grafik, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern sie war halt seine Studentin damals und hat da beim grafischen Aufbereitung von dem Projekt mitgemacht. Und da haben sie sich kennengelernt und er dürfte sie dann komplett Hals über Kopf verliebt haben. Hat er, wie gesagt, auf dieser Notiz da diesen Heiratsantrag gemacht, mit einer lustigen Skizze von ihrer Hand und hat gefragt, welche Größe da der Ringfinger hat. Und sie dürfte diesem Heiratsantrag zugestimmt haben. Und er war ja davor schon verheiratet, hat die einzige Tochter, die er hat, war aus erster Ehe. Und wo auch dann die Enkelkinder entstanden sind, die jetzt dieses IMS-Universum quasi fortführen, in, sage ich mal, bewahrender Instanz. Also da ist jetzt keiner irgendwie Design-Nachfolger oder so geworden, sondern die bewahren quasi dieses IMS-Erbe und das IMS-Haus
und so weiter.
Genau, und das Archiv und so weiter.
Wir müssen zu dem noch kommen, unbedingt.
Genau, und der war schon verheiratet, wie gesagt, eine Tochter gehabt, dürfte dann, glaube ich, noch sie frisch geschieden haben, um sie dann eben zu heiraten. Und wie gesagt, ganz witziger Brief. Und ich würde fast sagen, sie waren Seelenverwandte.
Wahrscheinlich.
Also das ist für mich extrem, also da würde ich mir echt gerne mal einen Film drüber wünschen. Und das Berührendste für mich tatsächlich ist, er ist ja, wie gesagt, durch einen Herzinfarkt sehr früh gestorben, 1978. Und sie ist dann auch eines natürlichen Todes, also sie hat dann leider Krebs gehabt, also sie ist 10 Jahre später am selben, also am Charles' Todestag dann auch verstorben. Und das musste ja mal überhaupt eine...
10 Jahre später.
10 Jahre auf den Tag, genau. Also wenn du das wüsst, schaffst du es nicht.
Niemals.
Und deswegen dürften die so eine starke Verbindung gehabt haben, dass dieses Arbeiten so funktioniert hat.
Was war die Magie, werkseitig gesehen? Was glaubst du, hat das eben ausgemacht, dieses gemeinsamme Arbeiten?
Das und weiß ich nicht, du musst mit deiner Frau 24 Stunden jeden Tag sowohl dein privates als auch dein berufliches Leben.
Ich glaube, ich würde es schaffen.
Also, ja,
meine Frau auf keinen Fall.
Shoutout an Babse.
Genau.
Ja, und ich glaube, das ist, die waren, ich glaube, sie waren beide so extrem in der Materie, in diesem. Ah, der Weltverbesserung. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Design die Hauptrolle gespielt hat im Leben, sondern die waren, und ich glaube, sie haben extrem viel gearbeitet. Also wenn man jetzt, die Periode ist ja relativ kurz gewesen, vor allem dann, wo sie eben ja bekannt waren oder wo die Produkte dann funktioniert haben. Und sie haben so einen extremen Output gehabt und eben, wie gesagt, nicht nur in den Möbeln, sondern Filme, Fotografie, alles. Grafik, das Haus. Und also für mich fühlt es sich an, wie wir uns nur gearbeitet hätten.
Wahrscheinlich war es so.
Weil auch sehr wenig von ihrem Privatleben bekannt ist. Also
ja, oder war das vielleicht ihr Privatleben? Weißt du, haben wir auch in der Vorbereitung auf diese Folge gedacht, dass einfach wirklich Leben und Arbeit komplett ineinander übergangen ist bei den beiden. Simon, Ray war auf Augenhöhe mit Charles, muss man sagen. Wie absolut radikal war das in den 40er, 50er Jahren in Amerika? Ich würde sagen, kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Nein, ich glaube, dass sie eine der modernsten Beziehungen sicher geführt haben. Und da gibt es ja, das ist Gott sei Dank auch fotografisch dokumentiert, also das berühmte Foto, wo sie in ihrem Studio auf diesem englischen Motorrad sitzen. Und da gibt es eben auch diese Anekdote, dass der Fotograf von der Zeitschrift wollte natürlich, dass Charles da vorne oben sitzt am Lenker und sie hinten und Vaterlieb mit. Man muss auch dazu sagen, er war ja ein sehr extrem adretter, schöner Mann, groß. Und sie war ja sehr klein und deswegen auch schon körperlich ein bisschen untergeordnet.
Aber ich finde, sie haben gewirkt miteinander.
Absolut, genau. Und ich finde auch die Fotos von den beiden, die es gibt, er hat das immer sehr gut irgendwie darstellen können. Also, und
stimmt.
Da sitzt eben sie, also er hat dann gesagt, nein, ich sitze hinten und Ray sitzt quasi vorne am Lenker.
Cool.
Und er sitzt hinten, Cass mit seiner Pfeife hinten oben, also finde ich ein wunderbares Foto. Oder auch das Foto, wo diese Plywood-Gestelle, diese Metallgestelle über sie drüber, also wie so eine Art Pinboard und das wird von oben fotografiert. Also er hatte einige Fotos tatsächlich ohne Drohnen, hat es ja noch ein bisschen noch nicht gegeben, wirklich von oben mit ganz langen Leitern und so fotografiert. Also er hat die Fotografie natürlich sehr stark geprägt, vor allem Produktfotografie. Und eben die Fotos, die es von beiden gibt, die finde ich immer sehr schön inszeniert auf eine Art und Weise. Mhm. Und ja, die Beziehung war sicher sehr einzigartig, obwohl man natürlich auch sagen muss, es hat extrem viele Gerüchte gegeben und die werden nach wie vor auch in der Biografie sehr stark unter den Teppich gekehrt, dass er natürlich auch in Einsätzen, da gibt es eben in dem Buch, was ich gelesen habe, was sehr charmant dargestellt, aber ja, wie sagt man da, er war kein Kind von Traurigkeit.
Kein Kind von Traurigkeit.
Aber da wird nicht darüber geredet.
Mhm. Naja. Kann man in der Retrospektive sagen, wer der größere Kopf war, das größere Genie? Oder funktioniert dieses Paar einfach wirklich nur gemeinsam und aus dem Gemeinsamen heraus schaffend? Weißt du, wie ich meine? Oder hat er profitiert von ihrem Gespür? Hat sie profitiert von Absolut. Seiner Genialität?
Also ich glaube, dass sie sich einfach gut ergänzt haben, weil er hat das auch öfter gesagt, er hätte das Talent nicht für die ganzen Farben. Also sie war natürlich da, die ganzen Farbpaletten, die auch teilweise eigene Namensgebungen haben. Also dieses Red Orange zum Beispiel ist ein Begriff, den sie geprägt haben. Also sie haben sehr eingängige Namen, auch den oder Elephant Hide Grey oder Seaform Green. Also wirklich sehr, sehr eher Namen, die man sich einfach merkt. Ja. Und die sind ganz klar auf ihre Kappe gegangen. Und da hat sie natürlich auch ihre Expertise sehr stark eingebracht. Und ich glaube auch, dass sie, und das ist was mich auch nachträglich dann sehr stark fasziniert, weil man merkt schon oft, wenn jetzt ein Mann ein Möbelstück designt, dann ist es eher was für Männer funktioniert. Stimmt. Und genauso bei Frauen kann man das auch irgendwie ein bisschen ablesen. Und dadurch, dass sie immer schon beide an den Entwürfen gearbeitet haben, ist wirklich eben ein Ims Plastic oder ein Ims Shell, da kann ich wirklich, also dass ich da wen finde, der sagt, er sitzt nicht gut drauf, ist wirklich so eine Person aus 100. Mhm. Ist wirklich, das also übertreibt mir, ja, das ist wirklich so. Und auch bei Alu-Chair, auch bei Lounge-Chair, also dass da wer sagt, er sitzt nicht gut drauf, da muss schon irgendwie wirklich ganz was.
Ja, oder besonders sein. Groß, weißt du?
Ja, oder was auch immer, ja. Aber sie funktionieren für beide Geschlechter, sie nämlich optisch und von der Ergonomie. Was für mich sehr, sehr auffällig ist oder was ich in der täglichen Arbeit sehr oft beobachte. Und deswegen glaube ich schon, dass er sicher von der technischen Seite, wie er sozusagen an die Projekte rangegangen ist und sie dann eben mit ihrer, und sie haben beide ja sehr, sehr starke Zitate, also kann man jetzt nicht einmal sagen, das ist jetzt nur ein Ausspruch von ihm oder von ihr, gar sondern nicht. Sie haben beide, würde ich sagen, gleichwertig auch auf einer philosophischen Ebene funktioniert, was auch sehr außergewöhnlich ist. Und auch dann ihre Briefe und eben der ganze Schriftverkehr, der Gott sei Dank noch existiert. Und das ist eben auch was, also dieser zweidimensionale Nachlass sozusagen, wenn man jetzt diese ganzen Schriftstücke und Skizzen, der ist in einem Museum in Kalifornien, glaube ich. Und der dreidimensionale Nachlass, der ist zu Vitra gegangen in die Sammlung vom Rolf. Mhm. Und von dem her gesehen, glaube ich, war es wirklich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und sonst würden die Produkte auch nicht so gut funktionieren.
Alles klar, ja. Lass uns über
und den. Das ist auch witzigerweise, Entschuldigung, nur kurz. Ja. Der Ims Dimitrios, einer der fünf Enkel, der Director ist von dem Nachlass, der hat eine quasi Biografie geschrieben, dieses Ims Primer.
Ja.
Und da hat er alle anderen Biografien komplett auseinandergenommen, vor allem die, wo eben die Rolle von Ray nicht gewürdigt wurde oder zu wenig gewürdigt wurde, und das hat er richtig.
Ehrlich gesagt, ich habe das natürlich auch entdeckt. Mhm. Und wenn man aber dann wirklich auf diese Biografie schaut, der ich trotzdem am meisten vertraue, dann kann man das weglöschen. dann war das wirklich Arbeit auf Augenhöhe. Und genau. Dann waren das einfach zwei kongeniale Menschen, die gemeinsam trotzdem noch viel was Genialeres geschaffen haben, als sie selber alleine geschafft hätten. Wir haben gesagt, Leben und Arbeiten ist bei denen völlig verschmolzen. Und das wird nirgends so deutlich wie im Imshaus in Los Richtig. Angeles. Lass uns rüberfliegen gedanklich nach Los Angeles und dieses Haus trotzdem nur ein bisschen beschreiben. Ich weiß nicht, warst du schon mal dort?
Leider. Ich war nämlich auch noch nie dort. Ich habe es noch nicht geschafft. Also ich war schon mal in L.A., aber es ist auf meiner absoluten To-Do-Liste.
100%. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, wäre lustig.
Ja, wenn der Orange weg ist, vielleicht gönne ich mir dann wieder meinen Amerika-Aufenthalt. Ja. Jetzt fehlt mir ein bisschen die Lust dafür.
Stimmt, leider wirklich.
Ich bin ja sehr froh, dass es nicht den Waldbränden letztes Jahr zum Opfer gefallen ist. Also das ist wirklich, da habe ich wirklich beide Finger gecrossed. Mhm. Ich habe mir meinen Vortrag vom Imst Demetrius angehört. Da hat er witzigerweise ein paar Entwurfsstudien dabei gehabt und das Haus hätte ursprünglich komplett anders ausgesehen.
Tatsächlich?
Viel mehr, würde man es heute sagen, Star-Architektur, also viel mehr präsenter, auskragend über diesen Hügel, also sehr stark prägnant. Mhm. Und wie sie dann länger Zeit dort verbracht haben, also sie haben einige Picknicks dort gehabt und einfach mehrere Tageszeiten und glaube ich auch Jahreszeiten irgendwie dort sie angeschaut und haben dann das Haus komplett integriert in die Landschaft. Also es ist von einer sehr, sehr monumentalen Architektur, wo die ersten Entwürfe waren, also ich glaube, es hat 14 Entwürfe oder so gegeben, zu einer extrem reduzierten, in die Landschaft integrierten Endentwurf dann sozusagen gestaltet. Und das sagt für mich auch natürlich viel über das Mindset, viel über die Arbeitsweise und keine Show-off-Architektur da zu machen und um so wenig Bäume wie möglich dort oder die Natur so wenig wie möglich zu verunstalten oder einzugreifen.
Genau, das ist das richtige Wort. Mhm. Ja. Ich finde es auch ganz spannend, es ist trotzdem ein Haus, man sieht es ja heute noch genauso, wie es war.
Genau.
Und wie sie gelebt haben, es ist überhaupt nicht minimalistisch drinnen, es ist überhaupt nicht irgendwie reduziert und so, wie man es von Designerinnen und Designern erwarten würde aus der Zeit, die ja teilweise sehr, sehr schlicht und klar und so weiter gelebt haben, sondern sie haben, du hast es glaube ich angesprochen, schon Souvenirs von den vielen Reisen dabei, sie haben Leben da drinnen gehabt. Auch da sieht man wieder diese absolute Konzentration auf die Funktion.
Ja, und man muss, also auf das können wir jetzt auch gerade noch gut eingehen, eins ihrer Hauptcredos war to be a good host, also sei ein guter Gastgeber. Und ich glaube, das spürt man in dem Haus. Also ich glaube, wenn man die Fotos anschaut, dann kann man sich vorstellen, welche Dinnerabende, welche Partys, also es ist so ein Wohlfühlhaus. Ja? Also wo du als Gast geborgen fühlst, gut aufgehoben, verschiedenste Möglichkeiten der Interaktion und so weiter hast. Und das spürt man, finde ich, in dem Haus. Und das war ihnen, glaube ich, auch extrem wichtig. Und ich finde es trotzdem extrem faszinierend. Es gibt quasi so eine Art Backkitchen, was ja jetzt gerade en vogue ist, fast ja im modernen Hausbau nicht mehr wegzudenken ist. Man muss auch dazu sagen, also die Idee des Hauses oder der Grundentwurf war für ein Grafikerpaar, wo die Kinder schon erwachsen sind, die dort eben auch dieses Studio, das der da hinter dem Patio nochmal gegeben hat, also quasi ihren Arbeitsraum haben und quasi jetzt ein Leben ohne Kinder haben. Also deswegen auch dieser extrem offene Grundriss, auch diese extreme Raumhöhe. Also kann ich mir eben auch wieder nur vorstellen, wie das damals gewirkt haben muss, wenn man da reingeht. Also ich glaube, die Raumhöhe dort hat, weiß nicht, im Wohnzimmer glaube ich 8 Meter oder so. Extrem luftig, mit diesen prefabricated Paneelen, bunte Paneele, verschiedene Oberflächen und halt diese nach außen hin, also diese Öffnung nach außen, was ja auch gerade jetzt in der Jetztzeit sehr modern ist, quasi dieser Outdoor Living Room, haben die halt schon gelebt damals 1947. Ja. Und weil würde ich gerne auch wieder miterleben. Ja.
Unbedingt.
Wäre eine super spannende Experience, glaube ich, dort einmal zugegen zu sein, ist leider nicht möglich. Aber ich glaube, also das, wie gesagt, ist auf jeden Fall auf meiner absoluten Bucketlist, wenn man es so nennen möchte, dort einmal nur hinzureisen.
Simon, jetzt schließen wir das Ganze schon langsam ab. Wir könnten, glaube ich, sehr, sehr viele Podcast-Folgen über die beiden machen, weil das muss man wirklich sagen, wenn man sich mit denen beschäftigt, also, dann könnte man eigentlich über jedes von ihren
Produkten,
aber über jedes Interesse von ihnen eigene Folgen machen. Vielleicht kommen wir wieder mal zurück zu dem Thema in späteren Folgen, aber generell ist es ein wahnsinniger Output aus diesem Leben, oder?
Was ich auch noch kritisch ansprechen muss, weil jetzt gerade am Wochenende, wo das ein Thema war in einem anderen Zusammenhang, also es gibt ja diesen Ims Hausbird, wir haben ihn da stehen.
Ja, genau.
Der Name ist ein bisschen missverständlich, weil das ist eigentlich ein bisschen eine kulturelle Aneignung. Weil das ist natürlich kein Produkt, das sie entworfen haben, sondern das war eins dieser Mitbringsel. Und es ist anonymes Design. Ja. Und eigentlich müsste es heißen Ims Haus.
Ja.
Und
Bird.
Ja, ist klar.
Genau.
Und sie haben ihn auch in vielen Werbesujets verwendet. Also sie haben den immer wieder, taucht er auf.
Aber haben sie ihn selbst als ihr eigenes Design jemals dargestellt? Weißt du das?
Glaube ich nicht, aber halt die Hersteller. Und das ist ein bisschen, also wenn man eben was Kritisches nennen möchte, ist eben das, dass ich glaube, es ist eine indigene Figur, also auch so wie dieser Wal, den sie auch gehabt haben und der auch für verschiedene Werbezwecke und so verwendet wurde. Also sie haben einige indigene Produkte dort gehabt und das muss man natürlich dann auch kritisch hinterfragen. Es ist jetzt grundsätzlich kein Design, aber hat halt diesen Namen und Ims Hausbird suggeriert hat, ein bisschen, dass es von ihnen ist.
Schau, es ist halt auch wirklich ein Qualitätsmerkmal und man kann halt mit dem Namen sehr gut verkaufen. Das darf man nicht vergessen, oder?
Erstens das und es ist natürlich auch charmant, jetzt die Möglichkeit zu geben, ein Produkt, das die Ims zu Hause verwendet haben, jetzt auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Von dem her habe ich jetzt nicht so ein negatives Verhältnis, ich will es einfach nur ansprechen.
Finde ich super, Produkte, weil ich habe mir wirklich gedacht, das von Ihnen.
Nein. Aber trotzdem, es ist so ein, es ist ein nettes Accessoire, einfach mit dem jeder, also außer mal Angst vor Vögeln.
Hast du Angst vor Vögeln?
Ich nicht, so, ja, ich habe den Film nie gesehen. Aber von dem her kann man nach wie vor ein Stück Ims Leben sozusagen zu sich nach Hause holen.
Ich möchte zum Abschluss über zwei Zitate noch sprechen, weil es wirklich tolle Zitate gibt.
Ich hoffe, es kommt.
Ja, sonst sagst du deinen dann an, dann machen wir nur drei. Der erste ist, the details are not the details. The details are not the details. They make the design. Wunderschön, oder? Lass mal einfach so stehen, oder?
Ja, muss man so stehen lassen, weil, wie gesagt, mit dem Hintergrund, das, ich glaube, der Spruch ist von Ray irgendwie, also ihr war immer die Funktion und das Benutzen des Objektes wichtiger als wie das Design. Also sie haben nie ein Produkt entworfen wegen des Designs, nie. Also sie haben jetzt nicht gesagt, boah, ich mache jetzt diese fancy Schale, weil es mir so gut gefällt oder weil mir das organische Design so gut gefällt, sondern es war immer dieser Benefit dahinter, warum dann ein Produkt so ausgesehen hat. Also sei es jetzt die Ergonomie, sei es ein neues Material zu verwenden, was irgendwas kann, was vorher noch nicht gegeben hat, etc. Sei es eben diese günstige Herstellungsverfahren etc. Und das ist eben, wie gesagt, auch das Schöne, dass sie nie eine Show-off oder ja, gibt es bei Architektur auch, aber sie haben jetzt nie des Designs willen ein Produkt gestaltet.
Das ist toll. Nächstes Zitat. War das das, an das du gedacht hast? Nein. Okay. Take your pleasure seriously.
Das war's.
Unglaublich cool, oder? Take your pleasure seriously. Das lassen wir stehen, würde ich sagen.
Ja.
Was willst du dazu sagen? Und dann habe ich nur ein allerletztes, weil eben trotzdem immer wieder wir an den Punkt kommen, wo wir sehen, dass die Zeiten für Frauen früher einfach schwierig waren. Und selbst wenn manche Biografien das irgendwie anders darstellen, probiert haben, dieses Ehepaar war wirklich auf Augenhöhe. Und da habe ich ein Zitat zum Abschluss jetzt gefunden von Charles Eames über seine Frau, in dem er schreibt, anything I can do,
Ray can do better. Mhm. Ist cool, oder?
Ja, und ich nehme es immer ab.
Ich würde es über meine Frau auch sagen. Nicht alles, aber vieles. Simon, komm her mit deinem Glas. Eine tolle Folge über die Ims. Jetzt kann man nimmer sagen, es gibt keinen Podcast über Ray und Charles Ims. Vielen Dank
für diesen tollen... Spaß gemacht. Also wie gesagt, eine meiner Favorites. Mhm. Und wie du zuerst gesagt hast, man kann sicher mehrere Podcasts damit füllen, weil es eben so ein... der wichtigste Zeitraum auch der Nachkriegsjahre dann war, wo sie das einfach geprägt haben und nach wie vor diese extreme Relevanz. Und das ist für mich auch das Faszinierende. Und ich finde, die Produkte machen Spaß zum Anschauen.
Absolut.
Und zum Benutzen natürlich.
Aber wirklich alle Produkte von denen.
Ja.
Nicht so ein bisschen so eine Stichprobe, sondern richtig, richtig die Gesamtheit.
Ah, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, es gibt, und das kann ich, würde ich sagen, von keinem anderen Designer, Designerin sagen, kein Produkt, was ich nicht mag. Mhm. Also wo ich nichts damit anfangen kann.
Ich würde sagen, auch darüber würden sie sich freuen. Bis zum nächsten Mal. Cheers, mein Freund. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören, wirklich. Bleibt uns treu. Drückt sie immer wieder auf den Follow-Button, auch was die bei Spotify und Apple Podcasts, auf die Benachrichtigung, abonniert uns. Wir freuen uns sehr über den Support. Wir wachsen von Monat zu Monat und damit es nur lang so bleibt, brauchen wir euch auch weiterhin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Area erzählt, dem Podcast über die wirklich schönen Dinge des Lebens.